Das hier ist der Moabiter König Balak. Und der hat vermutlich keine gute Nacht gehabt, als er sich an diesem Morgen mit seinen Ratgebern getroffen hat zu einer Dringlichkeitssitzung. Es muss in etwa 40 Jahre her gewesen sein, als das erste Mal dieses Volk aus der Wüste aufgetaucht ist und einen Versuch unternommen hat, seine Nachbarvölker anzugreifen. Damals wurde diesem Volk Israel eine ordentliche Abreibung verpasst und man hat nie wieder was von ihnen gehört. Bis jetzt. Eine Schreckensmeldung nach der anderen erreicht diesen König jetzt an seinem Hof. Der König von Arad, der wurde besiegt. Der Amoriterkönig Sihon vernichtet. Der König Og von Bashan bezwungen. Und jetzt lagert dieses Volk ausgerechnet an seiner Landesgrenze, direkt gegenüber von Jericho auf der anderen Seite vom Jordan. Seine Nachbarn, das sind die Midianiter, und die braucht der Balak nicht lange von einem Bündnis überzeugen, denn alle wissen: Hey, wir sind die Nächsten auf dieser Liste. Und jetzt beratschlagen die an diesem Morgen miteinander, was sie gegen diese Bedrohung tun können. Denn eine Sache ist ihnen vollkommen klar: Diesem Volk aus der Wüste sind sie hoffnungslos unterlegen. Und tatsächlich, sie hacken einen Plan aus, der funktionieren könnte, der einfach funktionieren muss, auch wenn wir Mitteleuropäer vermutlich nicht auf diese Idee gekommen wären. Ich habe mal ein tolles Zitat gelesen. Wir glauben nur das, was wir sehen, darum glauben wir alles, seit es das Fernsehen gibt, hat der Dieter Hildebrand, der deutsche Kabarettist, mal gesagt. Und ich glaube, er trifft es noch ganz gut. So ticken wir. Wir glauben nur, was wir sehen, was wir mit unserem Verstand erfassen, was wir begreifen können. Wir hätten jetzt vielleicht in der Lage vom König Balak, keine Ahnung, nach weiteren Bündnispartnern gesucht, nach einer diplomatischen Lösung, nach einer militärischen Überraschungstaktik oder solchen Sachen. Aber für den König und für seine Ratgeber war klar, wie es eigentlich für viele Menschen in anderen Teilen von der Welt auch völlig klar ist, dass es neben der sichtbaren eben auch noch eine unsichtbare Welt gibt. Und auch wenn wir jetzt denen ihren Lösungsansatz merkwürdig finden, wählen auch heute noch viele Menschen genau den gleichen Weg, wenn sie mit großen Problemen konfrontiert werden. Jetzt, was haben die sich überlegt? Man sucht jemanden, der einen guten Draht zur Geisterwelt hat. Mächtige Schamanen, Voodoo-Priester, Hexenmeister, Magier, wie auch immer man die nennen will. Dann geht man zu denen hin. Man nennt sein Anliegen, also in dem Fall dieses Volk, diese Bedrohung, der soll dieses Volk verfluchen. Und dann zahlt man den Preis, der dafür verlangt wird, für diese Dienstleistung. Jemand aus dem Rat vom König fällt auch sofort der richtige Mann für so eine Art von Unternehmung ein. Und zwar kommt ihnen in den Sinn, dass es doch den Bileam gibt, den Sohn von Beor aus der Stadt Petor am Euphrat in Mesopotamien. Und ich meine, wenn ein Name schon Verwünscher und Verderber bedeutet, das macht schon mal Eindruck auf der Visitenkarte. Und da diesem Mann der Ruf vorauseilt, dass jeder, den er segnet, gesegnet ist und dass jeder, den er verflucht, verflucht ist, ja, könnte es jemand geeigneteren für diesen Auftrag geben. Der König überlegt gar nicht lang und er schickt sofort eine Gesandtschaft los. Und wir erfahren Folgendes: Die führenden Männer der Moabiter und Midianiter zogen also zu Bileam. Und sie brachten seinen Lohn gleich mit. Als sie ihm Balaks Botschaft ausgerichtet hatten, antwortete Bileam: Bleibt heute Nacht hier. Morgen werde ich euch mitteilen, was der Herr mir sagt. Die Geschichte beginnt also schon mal mit einer Überraschung. Ich hätte mir so einen düsteren, furchterregenden Zauberer vorgestellt. Aber der Bileam sagt ihnen, dass er nicht mit irgendeiner okkulten Macht den Kontakt sucht, sondern dass er hören will, was der Herr, also wörtlich Yahweh, ihm zu sagen hat. Gut, jetzt könnte man natürlich sagen, schon die alten Römer und Ägypter, die hatten hunderte von Göttern. Somit hatten Zauberer wahrscheinlich kein Problem gehabt, einen mehr oder weniger anzurufen. Und er ruft jetzt wirklich diesen Gott an, der dieses Volk in der Wüste offensichtlich beschützt. Und in den nächsten Versen geht es direkt mit der nächsten Überraschung weiter. Denn Gott erscheint dem Bileam und er sagt ihm Folgendes: Geh nicht mit. Verfluche dieses Volk nicht, denn ich habe es gesegnet. Unglaublich. Gott spricht direkt zum Bileam und er gibt ihm auch noch eine klare Anweisung. Ist der Bileam vielleicht gar kein Magier, sondern ein Prophet Gottes? Ja, was macht der Bileam jetzt? Am nächsten Morgen sagt er zu den Abgesandten des Königs: Ihr müsst allein in euer Land zurückkehren. Der Herr erlaubt mir nicht, mit euch zu gehen. Beeindruckend. Der Bileam enttäuscht diese Männer, er schlägt ein üppiges Honorar aus. Das würde ein zwielichtiger Magier bestimmt nicht tun. Jetzt hat er ihnen allerdings nur den ersten Teil von Gottes Botschaft weitergesagt, nämlich, dass er nicht mitkommen soll. Und von daher ist auch für den König klar, als er das hört: Der will doch nur den Preis hochtreiben, der will sich interessant machen. Also schickt der König noch bedeutendere Männer mit noch mehr Geld los. Sie gehen wieder zum Bileam und wieder beeindruckt die Antwort vom Bileam: Selbst wenn Balak mir seinen Palast voll Gold und Silber gibt, kann ich nichts tun, was der Herr, mein Gott, mir verbietet. Ganz gleich, wie wichtig oder unwichtig es ist. Doch bleibt auch ihr über Nacht hier. Ich will sehen, ob der Herr noch einmal zu mir spricht. Auch wenn der Text jetzt bisher durchaus schon die ein oder andere Überraschung zu bieten hatte, kommt jetzt der Abschnitt, der mich eigentlich auch motiviert hat, diese Predigt zu schreiben und dieser Geschichte mal nachzugehen. Denn als ich in der Bibel geblättert habe, stand jetzt neben diesem Textabschnitt bei meinen Notizen ein dickes, fettes Fragezeichen. Ich lese euch mal diesen Abschnitt vor. In der Nacht erschien Gott Bileam und forderte ihn auf, geh mit den Männern, die dich holen wollen, aber tu nur das, was ich dir sage. Am Morgen stand Bileam auf, sattelte seine Eselin und zog mit den moabitischen Fürsten los. Zwei Diener begleiteten ihn. Gott aber war zornig, dass Bileam mitging, und der Engel des Herrn stellte sich ihm in den Weg, um ihn aufzuhalten. Was ist denn jetzt los? Haben wir es hier mit einem offensichtlichen Widerspruch in der Bibel zu tun? Ein Prophet befolgt Gottes Auftrag und Gott ist deshalb zornig und will ihn aufhalten. Wie bitteschön bringen wir das jetzt zusammen? Schwierig. Ist es ein Widerspruch? Irgendwie schon. Aber ich versuche mal, ihn zu lösen. Wie beim ersten Reden von Gott lohnt sich es auch jetzt mal ganz genau hinzuschauen, was Gott eigentlich gesagt hat. Er sagt zwei Dinge: Geh mit und tu, was ich dir sage. Dieses Geh mit, das ist wahrscheinlich jetzt weniger der Grund, warum Gott zornig wurde. Das hat vermutlich mehr mit dem zweiten Satz zu tun, mit der Einstellung, mit der Herzenshaltung vom Bileam. Und jetzt wird's eben schwierig, weil wir im Gegensatz zu Gott natürlich nicht wissen, was in seinem Herzen vorgegangen ist. Und es steht auch nichts weiter darüber hier in diesem Text. Zum Glück helfen uns der Josua, der Judas und vor allem der Petrus weiter. Die haben auch Briefe geschrieben oder über die wird in der Bibel berichtet. Und die drei haben was über den Bileam gesagt. Und vor allem der Petrus hilft uns jetzt an dieser Stelle weiter, denn er schreibt mal in seinem Brief Folgendes, der Petrus. Habgier hat alles andere aus ihrem Herzen verdrängt. Gottes Fluch wird sie treffen. Den richtigen Weg haben sie verlassen und gehen in die Irre, genauso wie Bileam, der Sohn von Beor. Er tat bereitwillig für Geld Unrecht. Aber Bileam wurde für sein Vergehen zurechtgewiesen. Ein Esel war es, der mit menschlicher Stimme zu ihm sprach und den Propheten hinderte, sein wahnwitziges Unternehmen auszuführen. Der Bileam ist eine spezielle Person. Der Bibeltext erweckt doch bis jetzt den Eindruck, dass er ein Prophet ist. Jemand, der Gott vertraut und durch den Gott redet. Und der Petrus bezeichnet ihn auch so als Prophet. Stand gerade eben im Text. Der Mann ist ein Prophet. Gleichzeitig schreibt der Petrus aber in diesem Briefabschnitt über Irrlehrer. Und der Bileam wird als Beispiel für einen solchen angeführt. Und der Josua, der auch was über Bileam zu sagen hat, der beschreibt ihn als Wahrsager. Also auch wenn jetzt die Worte von Bileam irgendwo eine tiefe Demut vor Gott ausdrücken, scheint es in seinem Herzen so auszusehen, dass Geld alles ist, was für ihn zählt. Das betont auch der Judas in seinem Brief. Sein Thema Nummer eins in seinem Herzen scheint das Geld zu sein. Und jetzt versuchen wir doch mal eine erste Erklärung auf diesem Hintergrund für unseren Widerspruch. Wenn der Bileam aus der okkulten Ecke kommt, dann geht es ihm darum, wie bei anderen Geistern auch, Gott irgendwie in den Griff zu kriegen, ihn für seine Zwecke einzuspannen, ihn zu seinem Werkzeug zu machen. So funktioniert es beim Okkultismus normalerweise. Und interessant ist jetzt, dass Gott sich tatsächlich auf seine Spielchen einlässt. Der redet mit ihm, der erscheint ihm. Und ich finde, dass Gott wirklich Humor hat. Denn jetzt lehrt er ihn eine ganz wichtige Lektion anhand von einem Esel. Und die Lektion, die er ihn lehrt, ist die folgende, dass es nämlich genau umgekehrt ist, dass nämlich Bileam das Werkzeug in Gottes Hand ist und nicht andersrum, wie der Bileam sich das vielleicht wünscht. Wie geht die Geschichte weiter? Der Bileam reitet also auf seiner Eselin los und die Eselin, die sieht plötzlich einen Engel mit einem Schwert mitten auf der Straße stehen. Der Bileam sieht den Engel nicht. Die Eselin, die weicht aus aufs Feld und sie kassiert Prügel vom Bileam. Der regt sich auf, störrischer Esel, bleib doch auf der Straße. Und er prügelt seine Eselin. Als der Engel dann plötzlich in der Mitte von einer von Steinmauern begrenzten Straße steht, weicht die Eselin wieder aus. Und sie kassiert wieder Prügel, weil Bileams Bein halt an die Mauer gedrückt wird auf einer Seite. Und als der Engel schließlich in der Mitte von einer engen Gasse steht, wo es kein Vorbeikommen mehr gibt, legt die Eselin sich einfach auf den Boden und der Bileam prügelt wieder drauf los. Und der Bileam ist jetzt so richtig sauer. Und jetzt bewirkt Gott ein Wunder, aber der Bileam ist so hässig, der realisiert dieses Wunder noch nicht mal. Gott lässt die Eselin nämlich sprechen. Und weil sie Bileam für sein Verhalten zur Rede stellt, warum haust du mich und so, wird der Bileam nur noch wütender und er schreit sie an und die beiden streiten und diskutieren, wie mit einem Menschen. Unglaublich. Der merkt eigentlich gar nicht, was er da macht. Endlich hat Gott Mitleid mit dem Bileam und er öffnet ihm auch die Augen. Und er sieht genauso wie seine Eselin diesen Engel. Und Gott erklärt ihm, dieser Engel, der hätte dich getötet, wäre deine Eselin nicht ausgewichen. Und der Bileam, der wirft sich zu Boden und er sagt, ich habe Schuld auf mich geladen. Ich wusste nicht, dass du mir den Weg versperrt hast. Wenn du gegen diese Reise nach Moab bist, kehre ich sofort um. Doch der Engel des Herrn erwiderte, geh mit den Männern, aber sag nur das, was ich dir auftrage. Schon noch ironisch. Der hochgelobte Wahrsager sieht in geistlichen Dingen gar nichts, im Gegensatz zu seiner Eselin, der er sogar sein Leben verdankt. Gott hat sich also offensichtlich entschieden, diesen habgierigen Kerl mit fragwürdigen Motiven zu brauchen. Und so bleibt dieser Auftrag bestehen. Er soll gehen, aber die Lektion, was er sagen soll, ich glaube, die hat er jetzt gelernt. Der König Balak ist auf jeden Fall hoch erfreut, als seine Geheimwaffe im Kampf gegen Israel jetzt endlich eintrifft. Und eine Sache, die macht der Bileam gleich von Anfang an und später auch immer wieder klar. Ich kann nicht einfach sagen, was ich will, sondern nur, was Gott mir eingibt. Für einen Bibelleser klingt das jetzt sehr fromm, geistlich, demütig, einsichtig. Aber vielleicht sind es auch nur die ganz normalen allgemeinen Geschäftsbedingungen in der Okkultismusbranche. Dein Geld nehme ich gern, aber ich kann dir nicht versprechen, dass du am Ende auch das bekommst, was du willst. Keine Garantie. Ich kann jetzt aus Zeitgründen leider nicht auf diese nächsten spannenden Kapitel eingehen, die folgen, sondern wir schauen uns einfach nochmal im Schnelldurchlauf an, um zu sehen, wie diese ganze Geschichte mit dem Bileam ausgeht. Der Bileam und der Barak, die steigen auf einen Berg und von dort oben können sie runterschauen, da ist dieses riesengroße Lager der Israeliten. Sie bauen zunächst 7 Altäre auf und sie opfern 7 Stiere und Schafböcke. Dann zieht sich der Bileam an eine abgelegene Stelle zurück und Gott spricht zu ihm. Als er dann zum König und zu den Führern des Volks zurückkommt, dann spricht er eben keinen Fluch aus, den der König ja bestellt hat, sondern er spricht einen Segen aus, weil er sich genau an das hält, was Gott ihm gesagt hat. Und der König Balak, der kann es nicht fassen, was jetzt gerade passiert. Und er lässt nicht locker. Ja gut, vielleicht war der Ort halt irgendwie schlecht. Also versuchen sie das Gleiche nochmals auf einem anderen Berg und Bileam segnet Israel wieder. Und auch wenn der König so langsam wirklich dem die Zornesröte ins Gesicht steigt, denkt er sich, okay, vielleicht war der Berg nochmal nicht gut und sie suchen sich zum dritten Mal wieder einen Berg und auch zum dritten Mal lesen wir Folgendes. Bileam wusste nun, dass der Herr Israel segnen wollte. Deshalb versuchte er nicht, ihn durch Zauberei zu befragen, wie er es vorher getan hatte. Stattdessen wandte er sich der Steppe zu und richtete seinen Blick auf die Israeliten, die dort nach Stämmen geordnet lagerten. Der Geist Gottes kam über ihn und er begann seine Rede. Jetzt hat es auch der Bileam verstanden. Er kann seinen ganzen Hokuspokus einpacken, denn Gott beeindruckt er damit nicht. Gott ist entschlossen, dieses Volk zu segnen und alle Flüche der Hölle können den Segen des Himmels niemals aufheben. Und interessant, dieses Detail, habt ihr es entdeckt? Der Heilige Geist kommt als besondere Befähigung in diesem besonderen Augenblick für diesen Moment auf Bileam und er segnet das Volk zum dritten Mal. Die Sache wird jetzt immer besser für Israel und immer schlimmer für den König Balak. Er muss nicht nur hören, wie Israel gesegnet, sondern auch, wie er selbst verflucht wird, weil er das Volk Israel verfluchen wollte. Und jetzt kommt der krönende Abschluss in einem vierten Teil, ein Blick in die Zukunft, bis zu Jesus hin. Denn Gott gibt ihm diese bekannte Prophetie, es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel aufkommen. Also Gott lässt Bileam schon weit in die Zukunft vorausblicken. Der König Balak ist auf jeden Fall jetzt komplett bedient und er kehrt genauso wie der Bileam wieder zurück in seine Heimat. Aber die Geschichte von Bileam ist noch nicht zu Ende. Es folgt zunächst ein Szenenwechsel. Während Gott oben auf dem Berg das Volk segnet, passiert unten im Lager mal wieder das Unfassbare. Das Volk lässt sich auf moabitische Frauen ein. Die feiern rauschende Opferfeste miteinander, Sexpartys könnte man sagen, und sie beten diesen Gott von den Nachbarvölkern, den Gott Baal, an. Und als Gott das Treiben im Lager sieht, da wird er zornig. Und er straft sie mit einer Seuche, die erst aufhört, als das Volk Einsicht zeigt und umkehrt. Und Gott geht noch einen Schritt weiter. Er ordnet ein Strafgericht über die Midianiter an, diese Verbündeten von Moab. Und dann begegnet uns der Bileam zum letzten Mal in einem Nebensatz im Bericht über diesen Feldzug. Und das heißt: Außerdem brachten sie Bileam, den Sohn von Beor, mit dem Schwert um. Was für ein tragisches Ende. Aber jetzt könnte man sich doch auch fragen, wie kann das sein, dass der Mann, den Gott gerade eben erst für so wunderbare Segnungen gebraucht hat, der so großartige Verheißungen über Israel ausgesprochen hat, auf so eine Weise stirbt. Ich bin sehr froh, dass uns die Bibel auch diesmal an einer anderen Stelle eine Erklärung liefert. Und dieses Mal ist es der Johannes, der Autor der Offenbarung, und dort schreibt er auch in einem kurzen Satz über die Irrlehrer Folgendes. Aber Bileam hatte Balak erklärt, wie er das Volk Israel ins Verderben stürzen konnte. Er verführte sie, das Fleisch von Götzenopfern zu essen und verleitete sie zu sexueller Unmoral. Spannend. Auch wenn der Bileam diesem Wunsch des Königs nach einem Fluch über Israel nicht entsprechen konnte, hatte er trotzdem einen teuflischen Rat für ihn parat und er ist am Ende mit Sicherheit nicht ohne Lohn nach Hause gegangen. Aber auch wenn dieser Plan Schaden angerichtet hat, Gottes Pläne konnten weder der Barak noch der Bileam durchkreuzen. Zum Schluss. Mich hat beim Lesen von dieser Geschichte fasziniert, weil eigentlich bis zum Schluss offen bleibt, wo dieser Bileam steht. Und diese Gegensätze in diesem Leben, also die bringe ich fast nicht zusammen. Wir haben gehört, er wird auf der einen Seite als Prophet beschrieben und auf der anderen Seite als Irrlehrer, als Wahrsager. Auf der einen Seite war er Gott gehorsam, auf der anderen Seite ist Geldgier alles gewesen, was ihn angetrieben hat. Er spricht wunderbare Verheißungen aus und hat doch keine Ahnung, was sie bedeuten. Auf großartige Worte folgen furchtbare Taten. Er ist ganz nah bei Gott und gleichzeitig ganz weit weg. Er hat die vielleicht größte Chance in seinem Leben und findet ein trauriges Ende. Normalerweise versuche ich ja am Schluss von der Predigt immer alles auf einen Zielgedanken hinzuführen. Aber ich dachte, diesmal machen wir das anders. Weil diese Geschichte einen ganzen Blumenstrauß an Denkanstößen zu bieten hat, lade ich dich jetzt ein. Wir nehmen uns einen kurzen Moment der Stille und überleg dir nur einen einzigen Gedanken, den du für dich aus dieser Geschichte mitnimmst. Oder auch eine Frage, die für dich noch offen ist. Und ich schließe die Predigt dann nach diesem Moment der Stille ab, wo es auch nochmal Gelegenheit gibt, dass du diese Gedanken oder diese Denkanstöße äußern darfst, wenn du das möchtest. Nehmen wir uns mal kurz einen Moment. Was hat dich angesprochen? Was nimmst du mit? Ja, vielen Dank, dass ihr euch mit auf die Geschichte eingelassen habt. Und genau, ich lade euch wirklich ein, lest sie nochmal nach. Es ist eine sehr, sehr eindrückliche Sache.